und herzlich willkommen bei Spurenwechsel, dem Berufswege-Podcast. Mein Name ist Sarah und hier komme ich mit Menschen ins Gespräch, deren berufliche Wege sich durch interessante Schlenker auszeichnen. Ja, und genau deswegen freue ich mich, euch heute Sigrid vorzustellen. Sie ist 79, lebt in Österreich und arbeitet als Psychotherapeutin. Das war allerdings nicht immer so. Zunächst für Kinder, später dann für Erwachsene, ist sie lange Jahre als Krankenschwester tätig. Gemeinsam schauen wir in dieser Folge zurück in die 80er, als sie aus gesundheitlichen Gründen eben diesen Beruf aufgeben muss. Die Weichen für einen Spurenwechsel zur Therapeutin werden allerdings schon auf Station gestellt. Denn es ist nicht zuletzt ihr offenes Ohr, das den Patienten immer wieder Linderung schenkt und dabei hilft, so manches Leiden, das auf der Seele liegt, noch einmal neu einzusortieren. Besonders die Gespräche mit Auschwitz-Überlebenden hinterlassen einen bleibenden Eindruck bei ihr und sind richtungsweisend, als sie sich entscheidet, mit Ende 30 Psychologie zu studieren und noch einmal neu zu beginnen. Wie genau es dazu gekommen ist und warum auch heute, so viele Jahre nach ihrem Spurenwechsel, diese Entscheidung genau die richtige war, darüber und vieles mehr kommen wir jetzt ins Gespräch. Liebe Sigrid, ganz, ganz herzlich willkommen bei Spurenwechsel, dem Berufswege-Podcast. Ich freue mich total, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, mit mir über deinen Spurenwechsel zu sprechen und mich daran teilhaben zu lassen.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Spurenwechsel, was verbindest du in deinem Leben mit beruflichen Spurenwechsel?
Naja, ich habe ja mit 40 angefangen, Psychologie zu studieren. Vorher habe ich im Krankenhaus gearbeitet, als, zuerst als Kinderkrankenschwester, dann als Diplom-Krankenschwester, 13 Jahre Nachtdienst zum Schluss. Und mit 40 war eben auch so ein gesundheitliches Geschichte, also die übliche Geschichte bei den Krankenschwestern mit Rückenproblemen, Bandscheibenschäden etc. Und das Zweite, was mich auch dazu bewogen hat, waren diese Gespräche mit dem Patienten im Krankenhaus. Also wo ich gemerkt habe, die Medizin ist schon wichtig, aber denen das Ohr leihen und richtig zuzuhören, da kommt man auf sehr, sehr viel drauf, was sonst in der Medizin nicht erfahrbar ist. Kann ich da ein Beispiel sagen, zum Beispiel? Also ich war ja sehr erschüttert. Bei mir waren, also in der Abteilung waren Herzinfarktpatienten und auch Schlaganfallpatienten. Und ich habe mit einem Herzinfarktpatienten gesprochen. Der war schlank, hat nie geraucht, also wirklich alle gesund gelebt. Und dann erzählt er mir, er hat, als er an dem Abend, an dem er den Infarkt gehabt hat, hat er sich angeschaut, das Mädchenorchester von Auschwitz. Und dann hat er angefangen zu erzählen über Auschwitz und ich habe versucht, dann mit ihm den Zusammenhang herzustellen. Also das hat ihn so erschüttert, das nur einmal zu sehen, diesen Film. Und ja, er hat mir dann erzählt, er ist mit 28 Kilo, hat er Auschwitz überlebt. Seine komplette Familie wurde ausgerottet, also vergast. Und er hat dann in Auschwitz seine zweite Frau kennengelernt und hat relativ gutes Leben gelebt. Da gut situiert alles. Und er war sehr, sehr dankbar, diesen Zusammenhang auch herstellen zu können. Weil jetzt gibt es Traumatherapie, aber früher, ich meine, die Leute haben dermaßen Geschichten erlebt, hat sich ja keiner irgendwie dann geschert, also gekümmert um das Erlebte eigentlich. Hat auch keine Gruppen gegeben und gar nichts. Ja, das ist eines von vielen Erlebnissen, die man so macht, wenn man gut hinhört. Er hat auch das diese Ding gehabt, diese, ja, diese Tätowierung, die natürlich alle gekriegt haben, damals in Auschwitz. Und ich bin auch sehr dankbar, ich habe noch einen anderen Patienten auch gehabt, der auch in Auschwitz war. Ich bin sehr dankbar, auch das gesehen zu haben und diese Menschen kennengelernt zu haben. Und ich habe viel mit denen geredet und geredet. Ich habe, das war eine Privatstation, ich habe Zeit gehabt. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, es muss da schon noch was passieren. Und dann war ich auf Kur und eben wegen dem Rücken. Und dann habe ich mit einem Arzt gesprochen, der sehr einfühlsam war. Und hat gesagt, ja, ich möchte gerne Medizin studieren, um Psychotherapeutin zu werden. Dann hat er gesagt, ja, machen Sie nicht den Umweg, studieren Sie gleich Psychologie. Und in diesem Jahr, wie ich da 40 geworden bin, in dem Jahr, das weiß ich jetzt nicht mehr, das kann ich gar nicht ausrechnen, da haben wir dann, habe ich mich dann beworben, habe eine Studienberechtigungsprüfung gemacht und muss man ja dann auch Eingangsgespräche mit den Lehrenden, mit den Dozenten machen. Ja, und dann habe ich halt die Studienberechtigungsprüfung gemacht und dann als außerordentlicher Hörer studiert und nebenbei war ich dann natürlich im Nachtdienst, weil ich habe ja nichts verdient in dem Sinn, also außerhalb der Tätigkeit im Krankenhaus. Aber und dann habe ich angefangen, auch gleichzeitig mit einer Lehranalyse, dreimal in der Woche. Na, gleichzeitig nicht, das war vielleicht 2 Jahre später, wo man auch im Studium viel hochgekommen ist, wo ich mir gedacht habe, ich bin ja auch noch im Krieg geboren, wir sind ausgebombt worden. Und ja, und es waren einfach ein paar Sachen. Ja, und dann war eben die Analyse auch dreimal in der Woche, das Studium und vor allem die Statistik war ein Wahnsinn. Aber das ist so ein Numerus Clausus, den es wahrscheinlich, den gibt es bei uns nicht, aber es ist ein versteckter Numerus Clausus. Ich bin bei jeder Prüfung 2-mal geflogen und beim 3. Mal bin ich durchgekommen. Also ich habe es auch gekonnt, die zweifache Varianzanalyse. Ja, und dann habe ich abgeschlossen das Studium und habe dann eigentlich sehr großes Glück gehabt, weil ich den Chef von der Psychiatrie gekannt habe. Und der hat mich dann, habe ich dann gleich einen Job gekriegt an der Krisenintervention in der Christian-Doppler-Klinik, dieser Nervenklinik. Und da war ich dann 2 Jahre, bis ich mich selbstständig gemacht habe. Das war eine tolle, tolle Sache. Und das Studium, obwohl es so hart war mit Nachtdienst, mein Sohn pubertierend und das Geld war natürlich auch knapp, aber es war einfach eine tolle Erfahrung, auch mit den Studentinnen. Man ist da so gut, also es waren ja mehrere, ab 40 ist man Seniorenstudent, sind alle sehr, sehr gut aufgenommen worden. Und es war eine der wichtigsten Zeiten in meinem Leben. Ja, das waren so die Beweggründe, also schon auch sehr, auch das Gesundheitliche in der Therapie, da kann ich sitzen und jetzt bin ich seit 88 bin ich eigentlich Psychotherapeutin und habe immer noch 2-3 Patienten. Aber da kann ich mir halt, ist halt nicht so tragisch, weil wenn die knapp vorher anrufen, brauche ich nichts verrechnen. Und ich habe einen Kassenvertrag. Aber ich bin da sehr großzügig, weil ich ja finanziell nicht abhängig davon bin. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe dann haben sie mich gefragt, wegen Verkehrspsychologie, dann habe ich noch Seminare gemacht in der Verkehrspsychologie, da muss man auch eine Ausbildung machen, also mit Alkoholsündern, ich glaube, das gibt es eh in Deutschland auch, so Nachschulungstrainerin, war ja zusätzlich, weil das war immer nur an einem Samstag. Ja, und dann habe ich mich ziemlich spezialisiert auf Alkoholkranke, aber Wohngemeinschaft gegründet für Alkoholkranke. Also das war sowas, wo die Leute arbeiten gegangen sind und haben ihre Therapien am Abend oder in der Freizeit gehabt und haben versucht, so ein bisschen eine Geborgenheit zu vermitteln. Es waren nur Männer, ja.
Haben dich, also es hört sich jetzt so an, als wäre die Entscheidung damals, als du gesagt hast, ich gehe jetzt nochmal studieren, als wäre dir diese Entscheidung relativ leicht gefallen. Nun muss man ja wissen, das war ja auch eine ganz, ganz andere Zeit. Wann war das? In den in den...
Ja, pass auf, 88 habe ich fertig studiert, 82 habe ich angefangen. Ja, es ist schon, so warst du noch nicht auf der Welt. Es war sicher einfacher als jetzt. Also jetzt in Psychologie in Salzburg, da gibt es Aufnahmetests und so weiter. Mhm. Aber dadurch, dass ich Krankenschwester war und vielleicht auch bin, ist es mir relativ leicht gemacht worden von den Professoren, weil die gesagt haben, das ist einfach eine gute Kombination, schon so nah immer Menschen gewesen zu sein. Mhm. Ja, das hat mir auch sehr geholfen.
Also der Spurenwechsel selbst war jetzt nicht mit einer irgendwie Krise, sage ich mal, oder so verbunden, weil ich habe auch schon mit Menschen gesprochen bei mir beim Podcast, die haben Spurenwechsel gemacht und das... ja, das lief irgendwie gar nicht harmonisch. Ich habe aber auch schon welche gehabt, da ist es ganz harmonisch gewesen. Deswegen frage ich nochmal nach, ob, also wie dein Umfeld zum Beispiel darauf reagiert hat oder ob du dich lange mit dem, also ob du lange darüber nachgedacht hast, ob du das machst oder nicht. Aber es hört sich an, als hätte es sich ganz organisch entwickelt aus dem, was du mit deinen Patienten erlebt hast.
Auch, aber es war natürlich schon eine existenzielle Krise, weil ich war als Krankenschwester nicht mehr arbeitsfähig. Ich kann ja nicht mehr heben, weil ich habe Wirbelbrüche, jetzt habe ich Osteoporose. Also ich war körperlich dann schon sehr eingeschränkt, auch damals. Und dann habe ich mir schon gedacht, ja, wie geht das weiter? Ich muss ja von was leben. Ich war gerade, eine Wohnung habe ich mir gerade gekauft, da muss ich auch einen Kredit und so. Ja, meine Umgebung, da hat meine Mutter natürlich noch gelebt, die waren sehr positiv. Ja, es hat dann auch mitgespielt, dass mein Sohn ziemlich schlecht war und sich sehr schwer getan hat mit der Matura und dem Studieren. Das hat mit der Rolle gespielt, dass ich mir gedacht habe, wann der nicht, dann ich. Mhm. Und ich habe mir in der Jugend, also in der frühen Kindheit, nicht in der frühen Kindheit, in so zwischen 10 und 14, ich habe mir immer gewünscht, studieren zu können. Es ist aber finanziell nicht gegangen und es waren daheim natürlich auch, waren Probleme mit meinen Eltern. Und ich war im Gymnasium, ich bin geflogen und habe dann Hauptschule weitergemacht. Also ich habe eben, wie gesagt, keine Matura, also Abitur heißt es bei euch, keine Matura gehabt. Und da gibt es eben in Österreich diese Studienberechtigungsprüfung. Ich habe schon machen müssen in Deutsch, in einigen Fächern habe ich machen müssen. Deutsch, Geografie und Geschichte. Und Geografie war ich auch beinahe geflogen, weil ich mich nicht auskennt habe. Aber das war das Lernen, das war der Zöllner Schüssel, das war vor allem waren es die Habsburger. Und das war schon ganz schön heftig, diese ganzen Jahreszahlen sich zu merken. Also ich bin mal aufgezeichnet und im Nachhinein ist das alles leicht. Aber damals, ich bin gesessen von der Früh bis am Abend nur zum Beispiel Geschichte gelernt. Also die Habsburger habe ich damals sehr gut gekonnt. Aber jetzt habe ich auch keine Ahnung mehr. Aber damals, ja, und Geografie habe ich Nachhilfe gehabt und Deutsch. Und da war ich dann auf der Studentenberatung, weil ich einfach so eine Prüfungsangst gehabt habe. Und die hat mir insofern geholfen. Die hat gesagt, bringen Sie mir ein paar Aufsätze, hat mir ein paar Themen vorgegeben, willkürlich natürlich. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe mir Unterstützung geholt, wo ich es gebraucht habe. Mhm. Das ist schon, ja. Aber so ein ganz geradliniger Weg war es nicht, weil ich habe ja noch gearbeitet. Dann hätte ich versucht, dass ich gekündigt wäre, um wirklich mit Diplom und so weiter gut abschließen zu können. Und nach 14 Tagen habe ich schon wieder einen neuen Job zugewiesen, kriegt in einem Kurhaus. Aber das war dann so, wo ich schlafen habe können und das ist ganz gut gegangen. Aber als Krankenschwester wirst du im Prinzip nicht arbeitslos. Das ist sicher in Deutschland gleich, gell? Ja, und dann ist immer gedacht, vielleicht ist er mal ein paar Monate arbeitslos und das Studium in Ruhe beenden, ist nicht gegangen. Also ich habe eigentlich immer gearbeitet und halt Urlaube entsprechend verwendet. Und im Nachtdienst hat man 2 Wochen Dienst gehabt, 2 Wochen frei. Und da habe ich den Hauptdienst im Sommer verlegt. Also das ist schon gegangen, aber es ist, was ich habe, wirklich ist ein gutes Organisationstalent. Also ich habe mich sehr organisiert, auch mit den Unterlagen und mit den anderen Studenten. Wir haben eine gute Gemeinschaft gehabt und die haben mir sehr, sehr geholfen. ich Ihnen auch. Und Computer war ja nicht im Studium, gell? Das haben wir noch nicht gehabt, alles mit der Hand oder mit der Schreibmaschine natürlich, ja. Die Seminararbeiten. Aber es war anstrengend, aber es ist einfach schön gewesen auch. Ich habe dann ein paar Seminare auf der philosophisch-theologischen Fakultät gemacht. Man kann bei uns austauschen, also wie es in Deutschland ist, also Fächertausch machen. Und das war wirklich sehr, sehr bereichernd. Tolle Leute kennengelernt, ja. Na, war toll, ja. Na, und dann diese Alkohol-Wohngemeinschaft, da ist eben bei uns, gibt es einen sozialmedizinischen Dienst. Der war mir nicht so gut gesonnen, der Leiter. Dann hat es einen Krach gegeben. Dann haben wir da aufhören müssen. Und dann bin ich wieder vom Nichts gestanden. Und in Salzburg gibt es sehr viele Psychotherapeuten. Und dann bin ich aufs Land gegangen, nach Gastein. Und habe dort eine Praxis angefangen. Da bin ich halt von einem Arzt zum anderen, habe mich bekannt gemacht. Und es ist relativ schnell gegangen, dass ich eine volle Praxis gehabt habe.
Das heißt, du hast erst als Psychologin und als Psychotherapeutin in fester Anstellung gearbeitet und dich dann...
Ja, zwei Jahre Krisenintervention, drei Jahre Alkohol-WG und dann komplett selbstständig. Und ich habe eigentlich bald eine Berufsunfähigkeitsrente gekriegt. Ich meine, das waren 250 Euro, da kann man nicht leben davon, aber es ist auch Geld, ja. Aber es war natürlich schon...
Das heißt, da war dann quasi nochmal ein Spurenwechsel quasi in die Selbstständigkeit, ne?
Genau, ja, und dann noch in die Verkehrspsychologie. Mhm. Also das war ich dann noch. Da haben sie jemanden gesucht in St. Johann und es liegt ja auf dem Weg, ich war in Gastein und da habe ich dann die Seminare immer abgehalten am Heimweg, immer mit Hund, ich habe immer Hunde gehabt. Ja, das ist ganz gut gewesen. Mhm. Ja, Bischofshofen auch, aber es wird alles nicht so bekannt sein, unsere Gegend.
Gell? Nee, leider nicht. Die Orte sagen mir alle gar nichts.
Ja. Aber es ist so, Gastein ist so 90 Kilometer von Salzburg. Mhm. In der Mitte waren so, in der Fahrschule habe ich dann eben diese Verkehrspsychologie gemacht. Ja.
Und zurückdenkst also, an die Zeit, wo du dich quasi vom Krankenschwestersein gesagt hast, okay, ich wage das jetzt nochmal mit Freude, so hört es sich auch an, und studiere Psychologie und gehe dann nochmal in einen anderen Bereich. Würdest du sagen, dass es, sag ich mal, Elemente deines Jobs als Krankenschwester gegeben hat, die dir im Beruf der Psychologin und Psychotherapeutin zugute gekommen sind? Du hast das vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Vielleicht magst du das noch mal ein bisschen vertiefen.
Ja, die Gespräche in der Nacht mit den Patienten. Also ich habe ja Zeit gehabt. Einen habe ich gehabt, einen Patienten aus Georgien. Der hat immer wollen, also wenn ich Zeit gehabt habe, natürlich, da haben wir immer in der Nacht Schach gespielt. Aber das war in Ordnung. Er hat mir ganz Schach gelernt. Ich kann es immer noch nicht gescheit. Ja, und den habe ich sehr mögen. Und das war so eine interessante Sache. Der war sehr krank, also wirklich sehr krank. Und der hat einmal zu mir gesagt, wissen Sie, Schwester, in Ihren Armen möchte ich sterben. Und er ist dann wirklich bei mir in der Nacht um drei gestorben. Und ich war bei ihm bis zum Schluss. Also es ist das ist so ganz, ganz was Besonderes, ganz was Besonderes. Auch jemanden in den Tod begleiten. Das mache ich natürlich jetzt nicht mehr, das ist eh klar, aber das war oft, das waren natürlich auch Nächte. Ich habe einmal eine Nacht gehabt, da sind drei gestorben, das vergesse ich nie. Da kommst du eigentlich nicht mehr zum Begleiten und Aber diese Gespräche, ich meine, mir war die Arbeit zu schwer mit dem Drehen und das Ganze, aber diese Gespräche habe ich schon sehr geliebt und es waren eigentlich therapeutische Gespräche so im Nachtdienst. Die haben wir schon gehabt und einer mit einem Herzinfarkt, der hat gesagt, dem ist immer schlechter gegangen, wenn ich nicht Dienst gehabt habe und das ist, Ja, nein, es ist vieles. Es ist auch mit den Kindern. Ich habe in der Schweiz gearbeitet. Und in Lausanne, es war auch, ich meine, mit Kindern ist ja noch viel mehr psychologisches Einfühlen notwendig. Da habe ich einmal einen gehabt, der hat die Kuh das Ohr gefressen und der hat, also es war in der französischen Schweiz, der hat nicht Französisch können und wenn ich nicht da war, dann ist überhaupt nichts gegangen, weil ich habe mit ihm Deutsch reden können. Ja. Es war toll, also als Kinderkrankenschwester.
Waren das deine Anfänge als Kinderkrankenschwester?
In der Schweiz, ja. In Innsbruck habe ich die Ausbildung gemacht und in der Schweiz war ich dann 3 Jahre als Kinderkrankenschwester und dann habe ich bei den Erwachsenen gearbeitet, auch in der Schweiz noch auf einer Unfallstation. Und dann bin ich 69 nach Salzburg gekommen und da habe ich Ausbildung gemacht zur Narkoseschwester. Dann habe ich 3 Jahre im OB gearbeitet. Also wenn man so meine beruflichen Sachen, das waren sicher 7 Berufe, die ich gehabt habe. Aber schön, der OB war mir dann irgendwie einfach zu wenig Kommunikation mit Patienten. Du erlebst das ja nur schlafend. Und sie haben mich dann in ein OB allein lassen mit Kaiserschnitt, Narkose und so. Das ist dann schon heavy, gell, wenn man da was passiert. Obwohl ich eh nicht, als Schwester hast du nicht die Verantwortung. Aber interessant, weil du kannst natürlich reanimieren und alles. Die Intensivstation habe ich auch gearbeitet, also, aber nicht so wie jetzt, wie es ist. Gell. Es ist ja alles. Mir ist auch der Beruf eigentlich immer sehr, sehr wichtig gewesen. Also immer, mit 18 habe ich angefangen. Also was sie ja wirklich durchzieht, ist das dabei mit Menschen zusammen sein, mit Menschen arbeiten. Das mache ich ja jetzt auch noch. Ich habe 5 Kinder zu betreuen, die auch sehr gern zu mir kommen. Eine Bub, der mit 13 ist schwerst traumatisiert vom Krieg. Aber das ist jetzt alles freiwillig natürlich. Also das sind meine Adoptivkinder, kann man sagen. Ja.
Und sind die, also siehst du die im beruflichen Sinne? Die kommen zu dir?
Oder? Privat. Die Kinder jetzt? Nein, die kommen privat zu mir. Also ich bin Mentorin. Weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, die Mentorin über Kinder- und Jugendanwaltschaft. Und da werden dann Kinder zugeteilt. Und da habe ich eben 3 und dann noch 2. Zwei Familien, ja. Nein, hat mit Beruf nichts zu tun. Aber natürlich die Traumatherapie-Ausbildung kommt mir schon zugute, also mit diesen schwerst traumatisierten Kindern, was die miterlebt haben. Ich frage auch nicht so viel nach, das ist auch nicht mehr in der Traumatherapie, sondern einfach Ressourcen und Mäuen und Spielen und lustig sein ist da viel wichtiger. Mhm. Aber ich weiß, was passiert ist und sie haben es erzählt und sie waren beim Morden dabei. Da sind die Leute im Bus geköpft worden. Also es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Was den Kindern angetan wurde, es ist auch den Erwachsenen. Ja. Ja, aber da kommt man natürlich auch die ganze Ausbildung und die ganze Erfahrung zugute mit Menschen. Na, aber das muss ich sagen, ich bin glücklich, mit Menschen zu arbeiten und ich hoffe, ich kann das bis zu meinem Tod. Ja.
Wenn du, ja, das hört sich auch schon so an. Ich hätte dich gefragt, wenn du quasi weiter in die Zukunft schaust, was du dir wünschst für dein Arbeitsfeld. Aber du hast es gerade schon gesagt, dass du dir einfach wünschst, auch weiterhin auf die Art und Weise mit Menschen im Kontakt zu sein. Also sowohl privat, wie du es als Mentorin machst, wo dir dein ganzes Wissen zugutekommt, als auch beruflich, dass du in eigener Praxis noch therapeutisch auch arbeitest und wirken kannst.
Ja, nein, ich habe ja eine Familie eben, wo die traumatisiert sind, die haben 6 Kinder und wenn die größer werden, dann habe ich Nachschub. Also das klingt jetzt blöd, aber die Zwillinge werden im August 2, so 2 Buben und der eine, der ist 4, nein, 5, der kommt jetzt auch schon zu mir. Und der andere, das Mädel ist, wird 10 und der Bub, der Ältere, der wird 14. Ja, also einer ist, wenn ich nicht nehme, der ist hyperaktiv, der verarbeitet dieses ganze Drama mit Aggressionen und ist sehr zerstörerisch und ich zog das heute nicht aus in mein Alter. Muss ich auch nicht. Aber die drei, die kommen regelmäßig. Ja, aber gut, für mich gibt es Aufgabenbereiche und da bin ich froh.
Ja. Und wie siehst du das, Sigrid? Was glaubst du, hat dir auch so den Mut gegeben, damals auch mit 40 Jahren nochmal ein komplettes Studium anzufangen mit Kindern drum und dran? Du hast gesagt, du hast auf jeden Fall das Zutrauen von deiner Mutter gehabt, dass sie das unterstützt hat.
Naja, ganz, ja, sie war dann natürlich schon begeistert, dass ich das mache und hat immer gesagt, mit dem habe ich nichts zu tun, das hast du für dich alleine gemacht. Ja, nein, ich glaube, der mutigste Schritt, glaube ich, war der Schritt in die Schweiz, ohne Sprachkenntnisse. Ich kann das auch jetzt gut verstehen, wenn die Leute daherkommen. Nur bei mir war es ein anderer Kontext. Also ich habe noch 300 Französisch kennen, weil ich habe ja müssen und ich habe mit niemandem Deutsch geredet, absichtlich. Aber damals, es wollte eine Freundin nur mitgehen aus Innsbruck und die haben dann noch dann nicht dürfen. Damals war ich 21 und das war sicher der mutigste Schritt in meinem Leben, da in ein fremdsprachiges Land zu gehen und dort zu arbeiten. Ja.
War das der Schritt als Kinderkrankenschwester in die Schweiz?
Ja, da war ich gerade fertig mit dem Diplom in Innsbruck und habe mich beworben in Lausanne, weil ich wollte eine andere Sprache lernen und habe auch sofort einen Job gekriegt. Und dann haben sie mich zuerst als Hilfskraft eingestellt. Und nach 3 Monaten bin ich zum Chef gegangen und habe gesagt, das kann ich genug Französisch. Stellen Sie mir bitte als Diplom-Krankenschwester ein. Und dann habe ich mit 8 Monaten habe ich dann eine Station übernommen. Also nach 8 Monaten war ich dann auf einer HMO als Diplom-Schwester. Die habe ich geleitet dann mit 18 Kindern in einem Raum. Also es war eine super Zeit. Mhm. Ja. Nein, mit den Papieren habe ich immer Schwierigkeiten gehabt, aber das haben sie mir verziehen, weil sie haben gesagt, ja, sie sind so lieb mit den Kindern, also wenn es da ein bisschen ein Chaos gibt und das hat es gegeben, das ist schon in Ordnung. Mhm. Ja, das ist schön, ja.
Was würdest du, beziehungsweise gibt es etwas, was du heute Menschen raten würdest, wenn die an so einem Scheideweg stehen und so die Frage ist, ob die nochmal aus ihrem beruflichen Feld aussteigen oder ob sie drinnen bleiben. Wie siehst du das?
Naja, wenn es ein sinnvoller Beruf ist, jetzt steigen ja viele in die Pflege ein. Wenn es sinnvoll ist, finde ich es super, auch Psychologie oder Medizinstudium. Aber natürlich als Kosmetikerin umschulen in der jetzigen Zeit wäre ein Wahnsinn, gell? Oder mein Enkel ist, der wird jetzt 27, glaube ich, der ist Schauspieler, fertige Schauspielausbildung und muss jetzt was anderes machen, ist ja nichts. Ein paar Sachen hat er halt, aber ich meine, Schauspielerin wäre ja auch gern geworden, das wollen viele, aber wenn es halt ein Ding ist, ein Casting, dann hast du 100 Leute und kannst dir jemanden aussuchen. Das ist so. Und nicht einmal in der Statisterie bei den Festspielen kommt man unter, als fertiger Schauspieler. Ja, ich finde es auch gut, weiter zu lernen, weiter sich zu bilden, weil es ja auch das Gedächtnis gut ist. Und fürs Jungbleiben, ich würde es schon jedem empfehlen, aber der Beruf muss halt passen. Gell? Ich meine, ich kenne welche, die haben als Sozialarbeiterin dann umgeschult, eine Freundin von mir. Die hat mit mir die Ausbildung gemacht, die Anästhesie, ist jetzt pensionierte Sozialarbeiterin. Toll, also es waren auch 3 Jahre, die sie machen hat müssen. Da haben sie allerdings, hat sie nicht arbeiten können, das haben die Eltern finanziert. Aber war auch ein mutiger Schritt natürlich. Ja. Und als Sozialarbeiter kommst du ja immer unter, also das ist wahrscheinlich in Deutschland auch klar. Ich glaube, es ist die Freude, aber der Kopf muss auch mitspielen. Also du musst schon überlegen, was mache ich, was ist sinnvoll Und vor allem, was tut mir gut? Wenn man jemand sagt, er spielt gerne Instrument und ist so talentiert, dass er dann wirklich da Fuß fassen kann, ein Mozarteum ist natürlich auch toll, gell? Aber jetzt in der jetzigen Zeit, die ist nicht leicht.
Aber du sagst, so ein Punkt wäre so auch ein bisschen seiner Freude zu folgen.
Ja, das finde ich schon ganz wichtig, ja. Hm. Aber du erlebst ja Freuden, wenn es mit Menschen zusammen bist. Gell?
Genau, das ist ja auch die Erfahrung, die du auch gemacht hast. Ne? Du bist ja auch deiner Freude gefolgt, im Grunde genommen.
Ja, genau, ja. Na, und jetzt war ich dann im Flüchtlingsheim, wie 2015. Und da habe ich gerade die Schulter operiert gekriegt, dann kommt da so ein kleiner behinderter Knirps, kann noch nicht Deutsch, nix, zeigst mir auf dem Arm, du aua, habe ich gesagt, ja, ich aua. Also so Erlebnisse, das prägt sich dann so ein, man kriegt mehr zurück, als man gibt. Das ist, also Kinder ist für mich diese Lebendigkeit von Kindern und diese, ja, Freude, die man den Kindern bereiten kann. Also das habe ich mir immer gewünscht, von im Alter, dass ich mit Kindern zu tun haben kann. Und das ist in Salzburg kein Problem. Die suchen immer Paten, zum Beispiel auch für Eltern mit psychischen Beeinträchtigungen und so. Und da kriegst du immer was. Und das ist gut. Das finde ich sehr gut.
Sigrid, ich danke dir für dieses schöne Gespräch und dass du mich an deiner beruflichen Reise quasi hast dran teilhaben lassen, an den unterschiedlichen Stationen und was da so drumherum passiert ist und sich für dich bis heute entwickelt hat.
Ja, gerne, gerne.
Ich wünsche dir für die Zukunft, dass das weiter so gut läuft und den Menschen helfen kannst und dass du auch weiterhin in deiner Mentorinnen-Tätigkeit so viel Freude findest. Ja.